Verstehst du sesshafter Michienischen?
Kneise gatsche jänisch. Zucker deine Gammeli. Tschore der Geimeli die Kolom. Linz inne. Novus Bläri zu Lenzme. So lobe ich. Die Paradele gatsche. Schinagle, Schinagle, bis begersch. Natsche in seine Mulo. Das sein de Dorf, ein kleiner Gatsche, das die Schelling kramt.
Wie schön deine Kinder sind. Du stiehlst ihnen aber die Träume, gibst ihnen wenig Raum und noch weniger Zeit zu spielen. Geld, Geld und Besitz sind dein Gott, sesshafter. Und arbeiten, arbeiten bis zum Tod. Und gehst am Leben vorbei. Du bist in Sesshaft genommen, sesshafter. Ich verstehe dich, sesshafter, dass du traurig bist.
Verstehst du sesshafter Michienischen? Von einem Volk der Fahrenden. Ein Feature von Viktoria Ballon.
Die zwei Straßen sind voller Farbtupfer. Kleine Häuser, geschmückt mit bunten Plastikblumen, mit rosa Flamingos oder bunten Windrädern. Gärtchen mit riesigem Grill, Öfen und selbstgebastelten Holzlauben. An großen Tischen, in Zelten, auf Veranden und Terrassen trinken ganze Familien Kaffee. Aus den Fenstern schallt Musik, auf den Gehwegen laufen und spielen Kinder. Am Straßenrand Autos mit und ohne Nummernschilder, auf den Grünflächen zwischen den Häusern viel Platz für Wohnwagen, Anhänger oder Popcornwagen.
Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung vom Feld und hatte keine Ahnung, wie die Leute reagieren würden, wenn ich da jetzt einfach auftauche als Fremde und anfange, Fragen zu stellen. Deswegen habe ich es einfach gemacht.
Julian Bindi ist Kulturanthropologie-Student an der Universität Freiburg. Im Rahmen des Seminars Transnationale Lebenswelten der Jenischen von Professor Anna Lippardt hat er auf eigene Faust eine Feldforschung durchgeführt.
Für mich war es halt einfach so eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, dass ich da irgendwie nicht hingehöre, dass ich mich als Fremder fühle. Das heißt, die Leute haben mich, als ich da durchspaziert bin, angesehen, kritisch gemustert und wussten sofort, dass ich da irgendwie nicht herkomme. Und deswegen habe ich mich auch etwas unwohl gefühlt, eben als Eindringling.
Der ganze Stadtteil Weingarten in Freiburg gilt als problematisch und arm. Aber selbst dort sind die zwei Straßen besonders berüchtigt, als sogenannte Sinti-Siedlung. Niemand weiß, dass dort auch Jenische leben.
Auffallend war, dass sich viel auf den Straßen abspielt. Da saßen oder standen viele, gerade junge Männer an der Straße oder in irgendwelchen Einfahrten zusammen und haben sich relativ amüsiert unterhalten. Da habe ich auch mehr der älteren Bewohner gesehen, die auch am Bürgersteig standen, sich unterhalten haben.
In die Reihenhäuser hier sind Sinti und Jenische Anfang der 70er Jahre gezogen, dank des sozialen Wohnungsbaus und eines Integrationsversuchs. Vorher wohnten sie in einer Wohnwagensiedlung ohne fließendes Wasser und ohne Strom. Heute sind einige der Häuser in schlechtem Zustand. Im Winter wird mit Kohle geheizt. Die Regenwasserabläufe funktionieren meist nicht. Die Bewohner tragen die Probleme der Stadt immer wieder vor. Aber passiert ist seit Jahrzehnten nichts mehr.
Als ich dann angefangen habe, mit den Personen dort in Kontakt zu treten, sie anzusprechen, haben gerade die jungen Männer, die dort waren, die waren ziemlich interessiert, haben gerne erzählt und auch sofort andere junge Männer herangerufen. Und es war eine ziemlich heitere Stimmung. Aber das war auch nicht bei allen so. Gerade bei älteren Leuten war das zum Beispiel gar nicht so. Was man dann öfter hört, sind so Sachen wie, ja, wir reden hier nicht so gerne mit Fremden, wir stehen da geschlossen, wir machen sowas nicht. Also sie reden oft in nationalen Kategorien. Sie grenzen sich zum Beispiel von den Deutschen ab, wie sie oft selber sagen.
Ein Mann warf ihm sogar vor, er würde herumspionieren. Am Ende konnte er auf Vermittlung seiner Professorin und mit Hilfe ihrer jenischen Kontakte doch ein kurzes Interview führen. Julian fragte den Mann, wieso sie so verschlossen seien. Die Antwort: Man befürchte, dass jemand vom Amt komme, um etwas zu ihrem Nachteil herauszufinden.
Das ist so eine ziemlich undefinierte Angst eben gegenüber Fremden, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass die Jenischen und die Sinti in Freiburg vor allem so ab den 50er Jahren, als sie sich dann vermehrt in Freiburg niedergelassen haben, von der Stadtverwaltung ziemlich stark stigmatisiert wurden. Wenn man nicht wüsste, dass der Krieg zu Ende gewesen wäre, dann hätte man denken können, es ging genauso weiter, weil die Sprache ändert sich wirklich irgendwie überhaupt nicht. Das ist immer noch von der endgültigen Lösung der Zigeunerplage die Rede tatsächlich. Also wirklich so derb und entmenschlichend, dass man sich wirklich fragt, ob es überhaupt eine Entnazifizierung in der Stadtverwaltung gegeben hat.
In den Akten der städtischen Verwaltung wurde lange kein Unterschied zwischen sogenannten Zigeunern und Landfahrern gemacht. Erst als sich in den 1950er Jahren auch Jenische in Freiburg niederließen, befürchtete die Stadtverwaltung, dass die, so wörtlich, Erfolge der Umerziehung der ansässigen Sinti durch den Zuzug neuer Fahrender gefährdet werden könnten. In der Badischen Zeitung und im Schwarzwälder Boten erschienen Artikel über die Unterschiede zwischen echten und weißen Zigeunern. Die Gefahr gehe von einer Gruppe aus, die sich am Rande der Siedlung niedergelassen habe und nun schlechten Einfluss auf die bereits dort lebenden Personen ausüben würde.
Die weißen Zigeuner sind Landfahrer, Schausteller, Musikanten, Bettler und Prostituierte, die in wilder Freiheit einen gesetzlosen Zustand genießen. Bei dieser Gruppe handelt es sich um Jänische.
Wir sind am Dorffriedhof von Fichtenau. Eine schwäbisch-fränkische Gemeinde mit 4.578 Einwohnern im Nordosten Baden-Württembergs, an der Grenze zu Bayern. Fichtenau ist ein Zusammenschluss von 4 Dörfern. In Lautenbach und Wildenstein, aber vor allem in Matzenbach und Unterdeufstetten waren die Jänischen vor 3 Jahrhunderten in der Mehrzahl und bilden bis heute einen großen Teil der Bevölkerung.
Fichtenau gedenkt der jenischen Opfer des Nationalsozialismus. Am Rücken des Gedenksteines steht in Erinnerung an die Menschen, die in unserer Mitte fehlen. Aber es ist wohl der einzige Gedenkstein oder Gedenken an die jenischen Opfer bundesweit.
Am Stein liegt ein Kranz von Jakob Kronenwetter. Vor einigen Jahren hat er erfahren, dass einige Jenische aus dem Dorf in der Zeit des Nationalsozialismus als sogenannte Asoziale in die Konzentrationslager geschickt wurden, wo sie das schwarze Dreieck tragen mussten. Niemand hat je darüber gesprochen. Jakob hat von der Gedenkstätte in Dachau erfahren, dass 6 Bewohner von Fichtenau im KZ umgekommen sind.
Hasskategorie Arbeitszwang. Verstehen Sie? Arbeitszwang. Also nichts, da hat nichts verbrochen. Der hat vielleicht nicht gern gearbeitet. Ne? Das hat also mit Kriminalität ja nichts zu tun. Hier, Haftkategorie, Johannes Hofmann, Arbeitszwang. Meizenhöfer, Arbeitszwang. Wilhelm Fischler, Arbeitszwang. Also da hat keiner was verbrochen. Ne?
Dieser Gedenkstein ist dank Kronenwetter 2014 aufgestellt worden. Der Präsident und mehrere Abgeordnete des Landtags von Baden-Württemberg waren bei der Eröffnung dabei. Jetzt kämpft Kronenwetter dafür, dass die Opfer auch namentlich genannt werden. Auf einer Tafel neben jener, auf der die im Ersten und Zweiten Weltkrieg Gefallenen namentlich aufgeführt sind. Ein Teil des Gemeinderats ist dagegen.
Die sind im Krieg gefallen in Russland als sogenannte Helden. Und den Opfer wollte man nicht gedenken und das finde ich, das ist also nicht ganz gerecht.
Jenische leben in Deutschland, Österreich, Frankreich, den Benelux-Ländern und in der Schweiz. In der Schweiz sind es nach einer Schätzung bis zu 30.000. In den anderen Ländern sind die Zahlen unbekannt. Bis zur Bildung der Nationalstaaten bewegten sich die Jenischen quer durch Europa. Besonders beliebt waren bei ihnen die Grenzregionen. So konnten sie schnell das Territorium wechseln, wenn sie verfolgt wurden.
Jenisch ist ein freier Mensch, der immer frei gelebt hat und eine eigene Sprache spricht. Und ich bin stolz, Jenischer zu sein.
Jakob Kronenwetter ist ein stattlicher, lebhafter, älterer Mann mit strahlend blauen Augen. Neben seinem Haus in Unterdorfstetten steht ein Wohnwagen.
Früher sind die Jenische und Zigeuner mit den Wohnwägen fahren. Dann haben sie, da kommen sie wieder, passt auf, die Bevölkerung, die Gatsche. Heute fährt jeder mit dem Wohnwagen in Urlaub. Da fällt ein Jenischer gar nicht mehr auf. Nur ich, wenn eine Kolonne sehe oder ein Einzelner, ich sehe oft an die Gardinen vom Wohnwagen, ob sie Sindosen oder Jenische. Man hat einen Blick dafür.
Wir gehen ins Haus. Das Wohnzimmer ist geräumig, nichts Überflüssiges, viele gemütliche Sessel und eine große Couch. Durch die breiten Fenster sieht man den Garten und den Teich mit Goldfischen. An der Wand ein fein gezeichneter Stammbaum, der im 16. Jahrhundert in Österreich beginnt. Im 19. Jahrhundert führt ein Zweig in die USA. Ansonsten spielt die ganze Sippengeschichte in Fichtenau.
Das waren früher keine Jenischen. Das sind normale Sägemüller, Kleinbauern gewesen. Erst ab hier, der Kronenweiler Anton war noch Zimmergeselle und heiratete die Barbara Moser, eine Jenische von Unterdeustetten. Man kann sagen, seit 1802.
Seit dem Spätmittelalter zogen die Vorfahren der Jenischen in kleinen Familiengruppen als Scherenschleifer, Korbflechter, Trödler, Bettler oder Schausteller durch Europa. Nach dem Dreißigjährigen Krieg war der süddeutsche Raum durch Nichtsesshafte geprägt. In Schwaben geschätzt ein Viertel der Bevölkerung. Verarmte Bauern, Handwerksburschen und ehemalige Soldaten. Dabei stand Vagabundieren unter Strafe. Einige niedere Adlige hatten Interesse an der Ansiedlung der streng katholischen Jenischen, um die Anzahl ihrer Konfessionsangehörigen in den protestantischen Orten zu vergrößern. Jenische Dörfer wie Unterdeufstetten und Matzenbach entstanden. Den neuen Steuerzahlern wurde aber kein Land zugewiesen. So betrieben sie ihre fahrenden Berufe weiter.
Hausierer war meine Mutter und als sie aus der Schule kam und mein Vater ist gestorben, da war ich 11 Jahre alt. Und dann hat zuerst die große Schwester mit müssen zum Hausierer und dann die andere und zum Schluss ich. Sie hat ja Kundschaft, den festen Kundenstamm gehabt. Weil in den 40er Jahren ist es schon gegangen, damals noch mit ihren Großeltern. Und dann hat sie da die Kunden übernommen und dann ist das immer so weitergegangen.
Karin Kronenwetters Vorfahren sind alle Jenische. Sie selbst hat mit 14 Jahren nach der Hauptschule angefangen zu hausieren. Eine selbstbewusste, ruhige, schmale Frau mit schulterlangem, blondem Haar und durchdringendem Blick.
Du bist gekommen und dann haben die Leute, ja, ich brauche das oder jenes. Oder halt brauche ich nichts. Kommst du anders mal wieder, hat es geheißen. Ne? Also schwierig war es eigentlich nicht. Weil damals hat man noch, die Bauern haben ja viel Aussteuer gekauft für die Töchter. Ne? Dann hat sie Arbeitskleidung hat sie mitgehabt für die Männer. Aber hauptsächlich halt Bettwäsche und Schürze für die Frauen. Ne? Das ist ja heute auch nicht mehr so modern. Die ist bis ins Allgäu raufgekommen und auch teilweise ein Stück weit in den Schwarzwald oder in den Alp, Ehinger, Donau, da in der Ecke. Donauwehr, die Richtung, die ist also schon weit rumgekommen. Auch.
Jakob Kronenwetters Großmutter habe sogar auf der Zugspitze im Schnee Bettwäsche verkauft. Sie war eine bekannte und wohlhabende Hausiererin, hatte ein großes Haus und besaß eines der ersten Autos in Fichtenau. Ihre Tochter, Kronenwetters Mutter, hat in den Kriegsjahren mit dem Hausieren aufgehört.
Und dann bin ich in normalen bürgerlichen Beruf nachgegangen und bin in Fabrik, dann auf den Straßenbau. Und dann war ich einige Jahre LKW-Fahrer in Stuttgart. Und irgendwie wollte ich einfach immer handeln. Dann habe ich meine Frau kennengelernt, dann haben wir geheiratet. Dann habe ich gesagt, du, irgendwann fangen wir zum Marktfahrer an. Ich habe einen Stand gekauft und auf der Bank haben wir 1.000 Mark das Konto überziehen dürfen. Und von denen 1.000 Mark haben wir dann Ware gekauft, Kinderbekleidung. Und dann hat es halt so recht mickerig ausgeschaut, auf einem Stand von 4 bis 6 Meter. Das war nichts, ne?
Was soll ich jetzt sagen? Also ich möchte nicht in der Fabrik reinsitzen. Und am Fließband oder sonst irgendwo und eingesperrt sein den ganzen Tag. Ich bin halt ein freier Mensch so. Kleine Kinder haben wir nicht mehr. Können wir fortbleiben, solange wir wollen. Kein Problem.
Wenn sie zu Hause sind, widmet Jakob sich seiner zweiten Beschäftigung. Seit Jahrzehnten sammelt er bei alten Leuten Fotos und Erinnerungen über die Jenischen. Er hat 3 Bücher veröffentlicht. Das Reisen im Blut, Das sind Jenische und Von Märkten und Messen. Während wir bei Kaffee und Brötchen miteinander sprechen, kommt ein Besuch nach dem anderen. Karin holt immer neue Tassen. Ein Freund, eine Nichte, der Sohn der Nichte, seine Freundin, ein Nachbar, der Eierhändler Erich Winter, der jeden Freitag vorbeischaut. Jetzt verstehe ich, wieso es so viele Sitzgelegenheiten im Wohnzimmer gibt.
Grüß Gott, die Herrschaft.
Hallo,
Kannst du auch wegen mitreden?
Ah, was redet
als Nicht-Jenischer.
Als Nicht-Jenischer.
Ich bin, was bin ich? Hebräisch ist da eigentlich mehr, aber ich kann es nicht einmal. Das Hebräisch hat mein Vater könnt. Also das war ja früher die Händlersprache von den Viehhändlern, von den Metzger, Hebräisch. Und ja, Zänische haben wir halt hier. Wir sollten unbedingt so einen Stammtisch machen, dass diese Sprache bei uns eigentlich nicht ausstirbt.
Jakob hat seinem Buch eine Wörterliste beigefügt und sich deshalb viele Vorwürfe anhören müssen, weil er die Geheimsprache an die Gadje verraten würde. Diese sei ja dafür da, dass man sich verständigen könne, wenn ein Deutscher mal was nicht verstehen soll.
Man kann nicht verraten, was schon Jahrhunderte verraten ist.
Wörterlisten des Jenischen erscheinen seit dem 18. Jahrhundert. Die Sprache ist mit Rotwelsch verwandt, aber nicht identisch. Viele Wörter sind hebräischen und jiddischen Ursprungs. Historisch kamen die Jenischen mit den Wanderjuden und den Roma in Kontakt. Das spiegelt ihre Sprache wider. Teile des Wortschatzes, der Grammatik und der Aussprache sind die der jeweils umgebenden Mehrheitssprache. Doch die Wortbedeutung wurde oft verändert.
Wir sind ja alle miteinander in Schulgänger. Und die jenischen Kinder mit den Bauernkindern. Die Bauernkinder kennen genauso die Sprache in Fichtenau wie die jenische.
Gehertal, die wollte sogar immer nur die Wörter wissen, wenn wir mal ein jenisches Wort ausgelassen. Was war jetzt das und wie geht denn das? Und sagen wir es nochmal und so, ne?
Ihr muss Chef Keimisch.
Okay.
Ich habe ihm jetzt gerade gesagt, dass sie Journalistin sind und jüdischer Abstammung.
Jakob fährt mit mir durch den Ort. Viele Wohnwagen, Ausrüstung von Schaustellern, ein Pizzastand, ein buntes Eisenbahnschild, Teile eines Karussells. Wir sehen ein paar heruntergekommene, leere Häuschen. Darin haben früher arme Jenische gewohnt, in einer Barackensiedlung, neben einem Müllplatz, bis ein Pfarrer sich in den 60er Jahren über die unwürdigen Zustände empörte und sich dafür einsetzte, dass die Kommune und die Kirche drei Blöcke bauten, wo die armen Familien untergebracht wurden.
Da oben, hinter den Bäumen, da waren die Baracken.
Jakob zeigt mir Baufirmen, Textilunternehmen, Villen.
Schau uns das Haus an. Die Häuser hier, die ganze Ort fast, jenisch. Also 70% haben heute noch jenisches Blut. Und vielleicht 30-40% bekennen sich dazu. Der Rest will nichts mehr wissen, verstehen Sie?
Wenn man im Gasthaus sitzt zum Beispiel, da sitzt ein Stammtisch und dann sagt der eine zum anderen, hast du deine Lobe dabei? Das heißt eben, hast du auch genug Geld dabei?
Frau Wagemann kommt aus einem Ort 30 Kilometer entfernt und hat früher nie etwas von Jenischen gehört. Inzwischen kennt sie sogar ein paar jenische Wörter.
Bei mir zum Beispiel hat es geheißen, ich sei ein Lologatsch. Lologatsch ist eigentlich der Bürgermeister. Aber Gatsch ist ein Mann, das muss heißen, das ist eine Lolomos, weil Moss ist die Frau. Und so bezeichne ich mich selber jetzt mittlerweile als Lolomos.
Sie ist stolz darauf, dass auf jeder Messe in Deutschland die Schausteller aus Fichtenau dabei sind. Und trotzdem weiß sie nicht so genau, wer zu dieser Gruppe gehört.
Man kennt die Jenischen gar nicht, weil man gar nicht weiß, wer ist jetzt tatsächlich hier Jenischer, der in der Gemeinde wohnt. Das eine sind die Händler, die heutzutage eben noch auf die Märkte gehen. Und das andere sind die klassischen Jenischen, die sich früher mal hier angesiedelt haben. Aber nicht jeder Händler, der heutzutage unterwegs ist und seine Waren noch anpreist, behauptet von sich, ich bin jenischer Abstammung. Viele distanzieren sich da auch ganz klar davon.
Jeder Händler ist ein Jenischer, von unserem Ort, von Fichtenau.
Also ich schätze halt, dass in 30, 40 Jahren in Fichtenau fast kein Händler mehr gibt. Anders wie in der Schweiz, da lebt man ja noch richtig traditionell jenisch, aber in Fichtenau selber wird es aussterben. Es ist halt so, bei uns, da gibt es Gemeinderat, der ist 100% jenischer Abstammung. Wenn man dann seine Geschwister fragt, bist du ein Jenischer? Ja, natürlich, aber er selber ist kein Jenischer. Und der verleugnet, dass er jenisch ist. Aber das soll jeder machen, wie er will.
Dann an diesem besonderen Morgen kam frühmorgens ein Polizist ins Haus, brachte ein Schriftstück mit und sagte, ihr müsst beide mitkommen auf das Einwohnermeldeamt, wir müssen da etwas mit euren Papieren abklären. ja, das größte Mädchen soll auf die Kleinen aufpassen, das geht ja nicht so, so lange, ihr müsst jetzt nur schnell mitkommen und könnt sofort wieder heimgehen.
Venans Nobel ist ein eleganter, grauhaariger Mann mit schwarzem Hut und einem goldenen Ohrring. Er beteiligt sich auch an dem Seminar von Anna Lipphardt an der Universität Freiburg und erzählt den Studenten, wie man in der Schweiz bis in die 70er Jahre hinein versucht hat, die Jenischen vom sogenannten Wandertrieb zu befreien.
Und das war aber eine Inszenierung, die nur deshalb gemacht wurde, damit das Hilfswerk Kinderlandstraße in der Zeit mit dem Auto vorfahren konnte, alle Kinder aus dem Haus rausnehmen konnte, entführen konnte. Es war eine Entführung dieser Kinder. In den Akten über diesen Vorgang stand dann, ja, ist ja typisch, diese verkannten Eltern, die sorgen sich nicht um ihre Kinder, die ließen die Kinder einfach alleine zu Hause.
Eines der Kinder war Nobels Vater. Das Hilfswerk Kinder der Landstraße hatte von der halbstaatlichen Schweizer Stiftung Pro Juventute den Auftrag, die Kinder der Jenischen fremd zu platzieren, um sie zu ehrbaren Bürgern zu erziehen. Die Grundlagen für die Tätigkeit des 1926 gegründeten Hilfswerks waren Untersuchungen des Schweizer Psychiaters Josef Jörger und des deutschen nationalsozialistischen Rassentheoretikers Max Robert Ritter. Jörgers rassenhygienische Stammbaumforschungen am Ende des 19. Jahrhunderts sollten vererbten Wandertrieb, Alkoholismus und sexuelle Haltlosigkeit der Jenischen beweisen.
Klar, die Leute, die dieses Hilfswerk betrieben und die mit staatlicher Unterstützung, mit Polizei, mit allen Mitteln diese Kinder aus den Familien holten, wussten sehr genau, wen sie da aus diesen Häusern holten. Und die Leute, die in den Heimen, in diesen Kinderheimen gearbeitet hatten, die wussten es auch. Und in der Regel wussten das auch die Pflegeeltern, sogenannten Pflegeeltern. Das war ja einfach ein speziell rassistischer Teil des Verdingkinderwesens und Heimplatzierungswesens. Und auch in den Kinderheimen selbst waren dann diese Kinder von Anfang an in Gefahr, innerhalb des Kinderheims auch ausgegrenzt zu werden, beschimpft zu werden, des Diebstahls bezichtigt zu werden, wenn ein Apfel abhanden kam. Ja, das war sicher das Zigeunerkind, das war sicher der Jenische. Weiter hat sich dann das auch zu diesen Pflegefamilien getragen. Schon bevor das Kind an seinem Pflegeplatz ankam, wusste ja diese Bauernfamilie, ja, jetzt haben wir so einen Knecht, der für uns arbeitet, auch wenn er erst 8, 9 Jahre alt ist. Das ist ein Zigeunerkind. So konnte eigentlich niemand aufwachsen, ohne zu wissen, dass er zu dieser Gruppe gehört.
Als der Schweizer Beobachter darüber berichtete und jenische Mütter ihre Geschichten erzählten, musste sich das Hilfswerk 1973 auflösen. Der Schweizer Bund, der die Stiftung jahrelang finanziell unterstützt hatte, zahlte Entschädigungen zwischen 2.000 und 7.000 Franken pro Kind. Die Verantwortlichen wurden strafrechtlich nicht verfolgt. Die Familien blieben getrennt. 20 Jahre lang hatte Nobels Vater zuvor im Büro des Hilfswerks nach seiner Familie, seinem Namen gefragt. Er wurde stets abgewimmelt. Auch danach konnte er die Angehörigen nicht finden.
Mein Vater hat immer versucht, jenisch zu sein, ein jenisches Leben zu führen, so wenig er in seinen 3 Lebensjahren zu Hause mitbekommen hat. Er hat auf eine ganz fantastische Art und Weise ganz viel von dem Jenischsein blind erahnt, gespürt, jenisch gelebt. Ich bin ganz viel mit ihm unterwegs gewesen. Wir haben uns die Schweiz erwandert, wirklich Meter für Meter, Kilometer für Kilometer. Wir sind dann oft auch bei Bauern übernachtet und erst 20 Jahre später habe ich dann herausgefunden, dass in dem genau gleichen, in wirklich diesem Heuschober, andere jenische Familien, die das Wandergewerbe ausgeübt haben, die als Scherenschleifer unterwegs waren etc., zum Teil nur wenige Tage vorher oder nachher im gleichen Ort waren und den gleichen Weg gegangen sind wie wir.
Eines Tages lernten sie einen fahrenden Jenischen kennen, der Venans Vater gleich zuordnen konnte. Leider waren Venans Großeltern schon gestorben. Aber so kam er über Nacht zu einer großen Familie. Onkel, Tanten, Cousins, Cousinen. Eine ältere Tante hatte fast alle Geschwister gefunden. Sie erzählte, wie auch die Großeltern ihre Kinder verzweifelt gesucht hatten.
Die haben alles Geld, was sie verdient haben, zu Anwälten getragen, haben Anwälte dafür bezahlt, Prozesse zu machen gegen dieses Hilfswerk in der Landstraße, ihre Kinder zurückzubekommen, aber da gab es keine Chance. Bis hin zum obersten Gericht der Schweiz, dem Bundesgericht, haben sämtliche Instanzen diese Gesuche um Familienzusammenführung abgelehnt. Das war die große Tragödie meiner Großeltern. Ja.
Venanz Nobel hat 20 Jahre in Wohnwagen gelebt. Er hat die Sprache und das Scherenschleifen gelernt, mit Altmetall und Antiquitäten gehandelt. Heute ist er Vizepräsident des transnationalen jenischen Vereins, Chef Quant. Sie sind um 4:30 aufgestanden und um 5 losgefahren. Draußen ist es kalt und nass, es schneit, es ist dunkel, die Straße ist rutschig. Aber der Wagen, der den Marktstand zieht, ist teuer und gut. Und es gibt einen Beschützer im Auto.
Das ist der heilige Christophorus. Das ist der Schutzpatron von den fahrenden Leuten, von den Reisenden. Und war schon immer dabei. Im Planwagen von meiner Großeltern haben die den Christophorus schon dabei gehabt.
Am 2. Februar, dem Fest Maria Lichtmess, beginnt in Unterdeufstetten und Matzenbach seit alters her die Saison der jenischen Händler. Mit Planwagen brachen sie früher in alle Himmelsrichtungen auf, um erst an Allerheiligen wieder ins Dorf zurückzukehren. Bis heute hat sich an diesen Terminen nichts geändert. Als wir ankommen, ist es noch dunkel. Karin Kronenwetter schiebt schwere Holzstücke unter die Räder. Das können die jenischen Frauen, sagt sie, schwer arbeiten. Sie können auch schrauben und nageln.
Wir sind eine Familie. Und ich mache ja nicht auf, also kann sie ja dann überhelfen schnell.
Alles klar.
Nebenan schlagen die Nachbarn ihren Stand auf, auch jenische aus Fichtenau. Noch eine Stunde. Den Stand aufklappen, drinnen hängen schon ordentlich die Kinderkleider. Karin läuft mit einer Taschenlampe umher und sucht fehlende Kleinigkeiten. Jakob schraubt den Stand fest. Tische und Kleiderständer aufstellen, die Kleidung arrangieren, bis alles schön aussieht. Die Bücher von Jakob über die Jenischen liegen auch aus.
Supi!
Die Atmosphäre ist wie bei einer großen Familienzusammenkunft. Man begrüßt sich heiter und tratscht gleich los. Nur das schlechte Wetter verdirbt die gute Stimmung. An solchen Tagen haben sie auch schon mal nur 7 Euro verdient.
Heute hat es sich halt so nicht gelohnt, groß, ne? Bis jetzt. Ne? Man weiß nicht, was halt wieder noch kommt, aber viel wird es nicht mehr, ne? Zufriedenstellen wird es auf keinen Fall. Aber da müssen wir durch.
Mama, da kann man Tasten kaufen.
Ein Kind will ein T-Shirt. Doch die Mama meint, das kann noch bis zum Sommer warten. Diese T-Shirts mit witzigen Sprüchen sind Kronenwetters Renner. Jakobs Geschäftsidee. Er bedruckt sie selbst in seiner Werkstatt.
Eine Mini-Ziege. Dann haben wir neben einen Mini-Macho, der im Motorrad steht, Sonnenbrille auf, Tuch am Kopf. Und dann haben wir hier den Spruch, wenn Mama und Papa Nein sagen, frage ich Oma und Opa, ich bin stark und groß durch Spätzle und Soße.
59 macht es.
Kein Kind geht vorbei, ohne den Stand zu bemerken. Aber es kommen nur sehr wenige Besucher. Kein guter Tag. Die Nebenkosten, der Strom, das Platzgeld. Und ein Gewinn sollte auch bleiben. Von seiner Rente kann Jakob nicht leben.
Die Rentenversicherung musste man selber tragen, aber da war die Prämie so hoch, dass ich also nur den Mindestbeitrag bezahlt habe. Eigentlich, ich möchte sagen, ein Problem war es kein großes. Ich sage ja, solange ich gesund bleibe, mache ich das. Und wenn ich 80 Jahre alt werden sollte und ich kann noch, würde ich mit 80 noch fahren. Aber es, so Gott will. Ne?
Minus nicht, aber bleiben dort auch nicht viel heute. Aber der Markt ist 7-mal im Jahr. Da musst du her. Weil sonst sagt die Marktmeisterin, ihr Platz ist weg, den vergebe ich andersweitig. Ne? Und die Kunden waren ja auch. Die kommen und sagen, letztes Mal waren sie nicht da, da habe ich extra wegs reingekommen. Und dann muss man her, egal ob es wie das Wetter ist oder ob er gut ist oder nicht so gut ist. Gell? Dann gibt es auch wieder bessere Märkte.
Jakob sieht die Zukunft solcher Krämermärkte pessimistisch. Wenn sie genauso unterstützt würden wie die grünen Lebensmittelmärkte, wäre es anders. Aber viele Kommunen würden stattdessen willkürlich Standgelder erhöhen oder Märkte verlegen. Die Vielfalt gehe verloren. Immer weniger könnten weitermachen. Und die Jüngeren wollten nicht mehr.
Es kommen wenig Nachkommen. Mein Sohn, der braucht nicht auf dem Markt, der hat einen guten Job, verdient ein gutes Geld. Ist rentenund sozialversichert, krankenversichert, hat sein geregelter Urlaub, hat sein Samstag, Sonntag, was wir alles nicht haben. Und ich bin froh, dass er auf seinem Job arbeitet. Ne? Also es gibt einige, wo die letzte Generation sind. Und darum meine ich, dass die Krämermärkte nicht die guten messen, aber einzelne kleine Tagesmärkte am Sterben sind, dass die eingehen. Was zum Teil schon der Fall ist.
Ja, du musst dazu sagen, weil die Geschäfte eben...
Und weil Geschäfte auch schlecht worden sind, ja.
Und Hausieren braucht man auch nicht mehr. Die Leute machen alle Auto, kommen in die Stadt, bestellen im Internet und überall, in jedem Lebensmittelgeschäft gibt es auch Klamotten und anderes Zeugs. Die sind nicht mehr auf dem Markt oder auf die Hausieren angewiesen, ne? Und das ist heute nicht mehr so und es hat auch keine Zukunft mehr. Und durch das ist uns auch recht, dass unser Junge nicht auf den Markt will.
Wir haben sicher eine andere Beziehung zum Geld. Es ist nicht wichtig. Wir brauchen nur so viel Geld, dass es uns gut geht, dass wir unsere Familie ernähren können, dass wir abends ein Bier trinken können oder ein bisschen feiern können.
Robin Graf aus Ichenhausen. Und warum tragen die Jenischen so viel Goldschmuck?
Das kann ich erklären. Früher auf der Reise waren die ja mit Pferdewagen unterwegs, haben ja ein ganzes Hab und Gut dabei gehabt. Sie haben kein Bankkonto haben können und dürfen. Und wenn man ein bisschen was gehabt hat, wollte man das ja irgendwie sicher unterbringen. Und Gold verliert seinen Wert nicht. Bloß, wenn halt dann die Familie Not leiden musste oder wenn der Papa eine Flasche Wein kaufen wollte und es war nichts mehr da, dann war halt die Kette dran. Ja.
Mit Robin Graf haben wir uns auf dem Jenischen Kulturtag im Freilandmuseum Wackershofen getroffen. Die erste Ausstellung in Deutschland über die unbekannte Minderheit hat zahlreiche Neugierige angezogen. In der Scheune hängen viele Tafeln mit Informationen. Fotos und Originaldokumente aus dem Besitz von rund 30 jenischen Familien sind ausgestellt. Viele sind von Jakob Kronenwetter. Er ist natürlich hier und auch Venans Nobel. Es gibt viele Jenische unter den Besuchern. Erstaunlich, wie gern sie hier über sich erzählen und spontane Führungen machen.
Ich sage, ich habe hier mindestens 10 Berufe gehabt, kann ich machen, Schirmmacher, Scherenschleifer.
Wir nehmen uns für gewisse Dinge mehr Zeit. Gemeinschaft, Familie, miteinander was unternehmen. Weil wir, jung und alt, immer zusammensitzt. Von 18 bis 80 werden sie jeden antreffen. Und die sitzen zusammen am Tisch, nicht die 80-Jährigen sitzen da und die 20-Jährigen da.
Graf hat Abitur gemacht, was für einen Jenischen eher ungewöhnlich ist. Doch dann hat er einen jenischen Beruf gelernt.
Wo mein Opa gestorben ist, habe ich meiner Oma versprochen, wir fahren zusammen auf die Reise. Und da war ich dann 3 oder 4 Jahre mit meiner Oma auf der Reise. Bis sie dann altersmäßig nicht mehr konnte. Und dann haben wir das wieder gelassen. Aber das war eine schöne Zeit.
Heute betreibt Graf, wie die meisten Jenischen in Ichenhausen, einen Schrotthandel. Er hat einen Platz, wo er die Dinge, die noch brauchbar sind, lagert und verkauft. Ansonsten gibt er sie beim Großhändler ab. Seit 2012 ist seine Existenzgrundlage durch ein Gesetz bedroht.
Auch bei vielen anderen, die schon die 3., 4. Generation Schrotthändler sind und nie von irgendeinem Amt oder irgendetwas abhängig waren. Die haben natürlich keine Perspektive, keine Ausbildung, nichts und sind dann Hartz-IV-Empfänger. Natürlich darf man auch nicht vergessen, die Perspektivlosigkeit von der Jugend dann, weil unsere Jugend wäre die nächste Generation, die das weiterführen würden, was sie aber nicht mehr können und damit auch schon arbeitslos sind, da sie ja im normalen Arbeitsleben keine Chance bekommen. Bei uns in Ichenhausen gibt es eben das Problem von staatlicher und behördlicher Seite, massive Einschränkungen, Verbote und Auflagen, die eigentlich für einen kleinen Mann nicht zu erfüllen sind und das ist auch der Zweck und das Ziel vom Staat, die Leute systematisch kaputt zu machen, also dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Das äußert sich in Dinge wie das Kreisabfallwirtschaftsgesetz, das sagt, dass man keinen Schrott mehr sammeln darf bei Privatleuten. Das macht jetzt die Kommune und das steht teilweise unter Strafe. Es gibt einen Landkreis, wo der Landkreis 50 Euro Kopfgeld demjenigen verspricht, der einen Hausierer beim Hausieren erwischt, der nach Schrott fragt.
Nach dem 2012 in Kraft getretenen Kreislaufwirtschaftsgesetz müssen die Schrottsammler nachweisen, wesentlich leistungsfähiger als die Kommune zu sein. Die Kommunen können ihnen im Falle eines öffentlichen Interesses ihre Tätigkeit untersagen. Die Jenischen haben in Deutschland keine Minderheitenrechte. Anders als in Frankreich, wo sie als Gens du Voyage bestimmte Ansprüche haben, oder in der Schweiz, wo sie als nationale Minderheit anerkannt sind.
Was ich mir jetzt vom jenischen Leben für die Zukunft oder für meine Kinder erwarten würde, dass die jenische Kultur, die jenische Lebensweise uns nicht verboten wird. Wir fallen niemand zur Last, im Gegenteil. Wir haben uns immer selber versorgt und sind ein Bestandteil der Bevölkerung. Und mehr wollen wir nicht. Wir wollen einfach die gleiche Chance wie jeder. Gleichberechtigung und Selbstbestimmung, wie das eigentlich normal sein sollte.
Deshalb wollen sie einen Verein für die Anerkennung der Jenischen als nationale Minderheit gründen. Wiedergutmachung der politischen Schuld könne nicht auf dem Friedhof stattfinden, sondern nur, wenn die Politiker die lebenden Jenischen und die jenische Kultur fördern, findet auch Venanz Nobel.
Das ist schon so, dass die Jenischen, gerade hier in Deutschland auch, bis heute ja ein extrem versteckt lebendes Völklein sind, das zwar auch seit 10 Jahren oder so zum Teil den Weg an die Öffentlichkeit sucht, weil es Jenische jetzt im 21. Jahrhundert gibt, die der Überzeugung sind, dass nur der konsequente Schritt an die Öffentlichkeit überhaupt noch eine Chance gibt, dass man als Kultur überleben kann und einen neuen Platz in der heutigen Gesellschaft finden kann, muss man auch zu seiner Kultur stehen und sich outen als Jenischer. Ansonsten man von diesem überhandnehmenden Teig und Einheitsbrei der Einheitskultur erdrückt wird.
Hey, jenisch, Pulfe, Kuft und Strades, Kuft und Chef, überall Dame, Marotte, Schrenze, Schmolle, Schwäche, und Schiffe, was Malore, Hechte.
In Zürich, zwischen Wohnblöcken, Fußballplatz und einem städtischen Gemeinschaftsgarten, liegt ein Standplatz. Ein Plakat warnt, dass dieser ganze Freiraum, Hartturmbrache, nur bis zum Baubeginn eines neuen Stadions existiert. Etwa 60 Wohnwagen stehen darauf. Viele neu und luxuriös, andere einfacher. Einen restaurierten Holzkarawan mit Kupferdach haben vermutlich noch Pferde gezogen. Vor jedem Wagen eine gemütliche Ecke mit Terrassenmöbeln. Es ist Sonntagvormittag. Kinder fahren mit schicken Rollern und Bobbycars. Eine junge Frau in einem rosa Trainingsanzug putzt sich die Zähne. Zwei Männer laden Metallschrott um. Die Leute hier reisen das ganze Jahr und wollen auf keinen Fall ihre jenische Lebensweise aufgeben.
Das geht doch nicht. Mentalität ist nicht gleich. Die einen Franken kann verdienen, wie die 2 Franken von einer Gage. Ah nein, das geht's nicht.
Sepp Mühlhauser war in den letzten 10 Tagen in Polen, in Frankfurt und Berlin unterwegs.
Reise ist mein Leben. Ich bin überall immer willkommen sein. Ich habe nie schlechte Erfahrungen gehabt. Kommst du nicht so mit 30 oder 50 Wohnwagen? Das kann vielleicht Probleme geben. Aber wenn du bist mit 3 oder 4 Wohnwagen oder 5, ich habe nie Probleme gehabt. Nein.
Die Europäische Union erkennt die fahrende Lebensweise offiziell als eine Form der europäischen Kultur an. Europäische Regierungen behaupten, dass der Lebensstil immer mehr akzeptiert würde. In Deutschland gibt es sehr wenige Aktivreisende. Genaue Zahlen fehlen. In Frankreich und in der Schweiz sind die Gemeinden verpflichtet, Standplätze zur Verfügung zu stellen. Es gibt 3000 Aktivfahrende in der Schweiz, in der Regel jenische. Die Gesetzeslage ist hier zwar besser, die Umsetzung ist aber mit Spannungen verbunden. Es fehlen etwa 120 Stellplätze. Immer mehr junge Jenische wollen wieder als Reisende leben. Dabei hat die Anzahl der durch die Gemeinden ausgewiesenen Plätze abgenommen. Das führt zu Platzbesetzungen. Auch das ehemalige Stadion Hartturm wurde 2015 besetzt. Sepp reist mit Familie und Freunden zusammen als Schrotthändler. Auch als Musiker ist er bei Konzerten und Festivals in ganz Europa eingeladen und natürlich bei jenischen Feiern wie dieser hier,
im Zelt in der Mitte des Platzes. Er spielt die Schweizer Orgel, die Schweizer Version der Handharmonika, die er als Kind gelernt hat.
Gelehrt, die habe ich einfach gespielt. Das ist Familie. Mein Papa, meine Großmutter und meine Mama haben ganz gut können singen. Und Großmutter hat Gitarre gespielt. Sie hat auch Geige gespielt. Sehr gut Geige. Sie hat Banjo gespielt, Gitarre und Geige. Mein Großvater Schweizerer kenne ich. Und Klavier. Und spielst einfach, oder? Und du lernst. Es kommt allein.
Kunus, selbst Spitzname in der Familie und jetzt sein Künstlername, hat mit Schweizer Folkgrößen gespielt. Nun erfindet er diese Musik neu. Während Sepp spielt, schaue ich, wie seine Finger laufen, sein Gesicht konzentriert. Er spielt mit dem richtigen jenischen Zwick, sagt ein Zuhörer, klettert auf die Bühne und nimmt die zweite Orgel.
Der Zwick, das ist einfach die Vitamin. Das haben wir alle. Alle, wir haben noch gar Gitarrist, Sinto oder Roma. Wir spielen unsere Musik. Und Entschuldigung, das sagen, ein Gaggio möchte gern. Er hat das nicht. Voilà. Mein Vitamin, mein Schuss. Und ein anderer spielt das. Er schaut seine Noten und er hat kein Gefühl.
Sepp ist auch ein Opfer des Pro Juventute und 3 Jahre im Heim gewesen. Nach der Anerkennung sei den Schweizern die Vergangenheit mehr bewusst, meint er. Aber der Rassismus sei noch da.
Wir sind einfach das letzte Volk von der ganzen Welt, sind wir akzeptiert. Die Gaggio sind viele Versüchtig von unserem Leben. Sie meinen unsere Freiheit, wie wir leben. Die Gaggio oder die Ruhre jetzt, sie nehmen einen Wohnwagen von was? Von Urlaub. Von wo haben sie das gelernt? Von uns. Campingplatz. Von uns haben sie das gelernt. Notre culture n'a jamais été acceptée envers les paysans. Sie können uns nicht richtig respektieren. Aber lustigerweise, unsere Musik ist immer akzeptiert worden.
Verstehst du, Sesshafter, mich Jenischen? Das Gedicht hat der österreichisch-jenische Schriftsteller Romet Mungenast geschrieben.
Kneise Gatsche Janisch.
Verstehst du, Sesshafter, mich Jenischen? Meine Augen sehen in dein Gesicht. Ohne Falsch. Gütig. Unserer Musik lauschst du und wanderst im Geist zu vergangenen Mythen. Wie schön deine Kinder sind. Du stiehlst ihnen aber die Träume, gibst ihnen wenig Raum und noch weniger Zeit zu spielen. Geld. Geld und Besitz sind dein Gott, Sesshafter. Und arbeiten. Arbeiten bis zum Tod und gehst am Leben vorbei. Du bist in Sesshaft genommen, Sesshafter. Ich verstehe dich, Sesshafter, dass du traurig bist.
Verstehst du, Sesshafter, mich Jenischen? Von einem Volk der Fahrenden. Ein Feature von Viktoria Ballon. Es sprachen Elisabeth Hartmann und Stefko Hanuszewski. Ton und Technik Hendrik Manuk und Roman Weingart. Regie Anna Panknin. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.